wir vereinen gut 30 queere Fußballfanclubs verschiedenster Vereine aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und England unter uns. Ja, und dienen so ein bisschen als Plattform für den Austausch unter diesen Fanclubs.
Ja, und wenn ihr euch eine Meinung bilden wollt, wie geht ihr dann vor?
Also in aller Regel diskutieren wir dann natürlich drüber. Und in den meisten Fällen kommen wir auch zu einem Konsens, weil wir doch recht ähnlich ticken. Und ja, also das läuft eigentlich recht locker und freundschaftlich immer alles ab.
Und in welchem Fußball-Fanclub bist du?
Ich bin einmal bei Queerpass Bayern, das ist eben Fanclub vom FC Bayern München. Und dann bin ich, weil ich aus Gründen meiner Beziehung sozusagen und seit mittlerweile 13 Jahren in der Schweiz lebe, bin ich auch noch bei den Wankdorf-Jungs bei Young Boys Bern.
Für so einen Fußballfan ist ja eigentlich das Gemeinschaftserlebnis das Entscheidende an einem Fußballspiel, dass man eben zusammen irgendwo hinreist und dann im Fanblock zusammensteht. Und wie sieht es aus mit der Fußball-WM in Katar? Wäre das möglich gewesen, wenn man da hingeflogen wäre?
Aus unserer Sicht wäre es für uns nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Das liegt natürlich vor allen Dingen an der Gesetzgebung in Katar, die es uns nicht wirklich möglich macht, dahin zu reisen und da als Fan eben unterwegs zu sein, wie wir es sonst zu Hause wären.
Ja, in welcher Weise wäret ihr dann eingeschränkt gewesen?
Also sagen wir so, wir hätten uns in Anführungszeichen verstecken müssen. Das heißt, wir hätten unsere sexuelle Orientierung nicht nach außen zeigen dürfen, so wie wir es hier in aller Regel können. Und wären dadurch natürlich sehr eingeschränkt gewesen. Wenn wir es doch getan hätten, hätten uns eben Bestrafungen gedroht.
Ja, aber nun hat doch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sogar Garantien sich nochmal geben lassen. Und auch der Initiator von Liebe kennt keine Pause hat mir gesagt, sein Ziel ist zwar nicht erreicht, dass vor und nach der WM auch der Regenbogen zu sehen sein darf, aber während der WM, da wäre das möglich.
Gut, die Realität hat uns ja jetzt eines Besseren belehrt. Es sind ja immer wieder Regenbogensymbole von Zuschauenden, die sie mit reinnehmen wollten, abgenommen worden. Das heißt, die Menschen konnten eben nicht den Regenbogen offen zeigen. Das ging sogar so weit, dass ein Kameramann einer walisischen Journalistin, der eine Armbanduhr mit einem Ziffernblatt in Regenbogenfarben hatte, diese abziehen musste vor dem Stadion. Und da kann man dann sehen, dass diese ganzen Garantien zwar vielleicht auf dem Papier existierten, aber dann in der Realität so nicht tatsächlich vorhanden waren.
Ja, für mich war auch das erschreckende Highlight, da war, glaube ich, einer mit einem T-Shirt, der wurde dann von drei Sicherheitskräften angesprochen und in die Katakomben des Stadions geführt und dort dann nochmal von 10 Leuten umringt und in Anführungsstrichen gebeten, den Regenbogen auszuziehen.
Richtig, genau, ja, also das sind eben, und da gab es ganz verschiedene Berichte von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern auch, wo das immer wieder vorgekommen ist und selbst nach der erneuten Zusicherung seitens der FIFA und des Organisationskomitees ist es trotzdem wieder passiert. Und auf diese Garantien wollten wir uns einfach nicht verlassen, weil wir uns eigentlich schon gedacht haben, dass die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen.
Und dann habt ihr gesagt, Leute, da fahren wir nicht hin. Wir warnen euch, Katar zu besuchen. Oder was habt ihr solche Empfehlungen gegeben?
Also warnen ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben im April gemeinsam mit den englischen Fans von der englischen Dachorganisation haben wir gemeinsam ein ein Statement rausgegeben, in dem wir gesagt haben, dass wir es niemandem empfehlen können, dorthin zu reisen. Mhm. Wir haben jetzt nicht explizit gewarnt, aber wir haben gesagt, wir können es niemandem empfehlen, weil wir einfach nicht wissen, wie es dann vor Ort sein wird und ob die Menschen da so sich verhalten können, wie sie es normalerweise tun würden.
Jetzt kann ich dir eine Frage leider nicht ersparen. Da wird immer gesagt, die Leute in der Fußballwelt, die hätten ja bei der Vergabe schon mal den Mund aufmachen müssen. Und da gab es ja diesen Zeitpunkt, wo klar war, da war Schiebung und Betrug im Hintergrund. Und dann hätte man es ja formal auch sogar kippen können. Warum habt ihr damals, als die Vergabe an Katar war, nicht gesagt, Leute, das wollen wir nicht?
Das haben wir. Also wir waren sogar so ziemlich die Einzigen, die das getan haben. Wir haben direkt nach der Vergabe 2010 uns dagegen gerichtet und haben kurz darauf auch eine Resolution an die FIFA übergeben, in der wir darauf, also eben auf die Situation hingewiesen haben und auch eigentlich schon darauf gedrungen haben, das zu überdenken, zumindest aber für die Zukunft solche Vergaben auszuschließen und die Wahrung der Menschenrechte als einen Grundsatz bei der Vergabe mit aufzunehmen.
Und habt ihr irgendwas erreicht, eventuell für zukünftige Vergaben?
Gut, auch da wieder, auf dem Papier steht es inzwischen, dass die Wahrung der Menschenrechte zwingende Voraussetzung zur Vergabe eines Turniers ist. Allerdings gab es seitdem noch keine neue Vergabe. Die nächste Vergabe wird jetzt, ich glaube, im nächsten Jahr stattfinden und dann wird man sie daran messen können, ob es tatsächlich eine Änderung gibt. Es schwebt ja da diese gemeinschaftliche Bewerbung Griechenlands mit Ägypten und Saudi-Arabien im Raum. Und da müsste man dann schon sehr genau drauf schauen, ob die FIFA sich da an ihre eigenen Ziele und Vorgaben hält.
In Ägypten ist Homosexualität auch komplett strafbar, befürchte ich.
Ja, also wir denken auch, also wenn das tatsächlich darauf rausläuft, dass die WM dorthin vergeben wird, dann hat man tatsächlich aber auch gar nichts gelernt und erreicht.
Und jetzt für Nicht-Fußballfans wie mich, wo ist denn nun die allernächste WM?
Die allernächste WM wird in 4 Jahren, also 2026, stattfinden in den USA, Kanada und Mexiko. Mhm. Da ist das Thema Menschenrechte insgesamt etwas besser aufgestellt, wobei die Rechte von LGBTIQ+, beziehungsweise also der Umgang mit LGBTIQ+, vor allem in Mexiko doch auch, sagen wir mal, zu denken gibt. Also auch da gibt es recht viele homophobe Ausfälle, auch in den Stadien teilweise. Und da werden wir auch sehr, sehr genau drauf schauen müssen.
Wir sprechen jetzt miteinander, wo inzwischen klar ist, Deutschland ist raus aus der Fußball-WM in diesem Jahr. Was empfindest du dabei?
Gut, also ich als Fußballfan finde ich es natürlich schade, wobei sie es sich natürlich selber zuzuschreiben haben, also so wie sie eben das erste Spiel gegen Japan angegangen sind, das war halt einfach zu wenig und da muss man eben damit rechnen, dass man dann auch rausfliegt. Die beiden anderen Spiele waren wohl etwas besser. Ich hab sie alle nicht geschaut, von daher kann ich's nicht so hundertprozentig sagen. Mhm. Aber also offensichtlich nach dem, was man so in den Berichten liest, waren die deutlich besser. Auch wenn beim Spiel gegen Costa Rica doch eine sehr, sehr große Nervosität offensichtlich zu spüren war im Team. Gut, jetzt sind sie raus. Das ist einfach das sportliche Schicksal, das viele Mannschaften erleiden. Sind ja auch noch andere heimliche Mitfavoriten dabei, die jetzt ausgeschieden sind, wie zum Beispiel Belgien, die auch gestern die Segel streichen mussten. Und das ist einfach so. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man doch vor dem Hintergrund, dass man jetzt sowieso ausgeschieden ist, auch die gelbe Karte für das Tragen der One-Love-Binde hätte in Kauf nehmen können.
Ja, das wollte ich noch fragen. hat die deutsche Mannschaft jetzt zu viel oder zu wenig getan? Haben sie Einsatz gezeigt, um den Regenbogen sichtbar zu machen?
Ja, also ich möchte da auch nicht die ganze Last auf die Spieler legen. Für die Spieler ist das ein Turnier und da ist eine sportliche Leistung von innen gefragt und da müssen sie sich auch ein Stück weit darauf konzentrieren können. Das ist natürlich schwierig, wenn man viele, viele andere Gedanken im Kopf hat. Und ich glaube, dass das Team sich dessen schon auch bewusst war und dass das Team sicherlich auch mehr Zeichen noch gesetzt hätte, wenn sie denn die Möglichkeit gehabt hätten. Das ist nun nicht gegeben gewesen. Jetzt ist es allerdings dann an den Verbänden, sowohl an den nationalen Verbänden als auch an den internationalen Verbänden, eben dafür zu sorgen, dass sowas erstens nicht wieder vorkommt und vor allen Dingen, dass auch eine Symbolik wie die Regenbogensymbolik in Zukunft nicht so verteufelt wird, wie sie es jetzt wurde.
Ja, Sven, wenn man jetzt so mal Bilanz zieht, hat es ja doch eine ziemlich große Diskussion gegeben um Fußballspielen und queere Fußballfans. Hat uns das genützt?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass es eine breite Öffentlichkeit auch erreicht hat, die Thematik. Und man muss eben ja speziell bei Katar auch immer sagen, es ist ja nicht nur die Thematik LGBTIQ+. Es ist ja zusätzlich auch noch andere Menschenrechtsfragen, Frauenrechte, ArbeitnehmerInnenrechte. Und ich glaube, dass da die Berichterstattung insgesamt schon auch ein Stück weit einen Fokus drauf gelegt hat. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, bleibt mir weg mit diesen ganzen Diskussionen. Es geht hier um den Fußball. Aber zumindest, glaube ich, bei einem Großteil der Bevölkerung hat das schon auch ein Stück weit Spuren hinterlassen. Und man hat da auch eine gewisse Diskussion mit angeregt. Und das ist eigentlich immer positiv.
Und jetzt noch eine Frage. Der Energieminister von Katar hat vor der Unterzeichnung des Energielieferungsvertrags über Gas nach Deutschland nochmal gesagt, ja, ihr könnt uns ja nicht unsere Religion verbieten, wenn da drin steht, LGBTQ sind nicht akzeptabel, dann bleiben wir dabei.
Ja, da muss man eben natürlich auch ein Stück weit widersprechen. Also wir wollen ja niemanden die Religion verbieten. Das ist absolut in Ordnung. Es herrscht eine Religionsfreiheit und zu der bekennen wir uns auch. Wir haben auch Muslime bei uns in den Fanclubs teilweise. Und es ist wie bei jeder Religion immer auch eine Frage der Auslegung der Schriften. Und ich glaube zusätzlich, dass die Schriften auch im Islam nicht so eindeutig sind, wie das häufig behauptet wird. Allerdings sind das natürlich Diskussionen, die kann ich auch nicht führen, nicht wirklich führen, weil mir dafür einfach die fundierten Kenntnisse fehlen. Es ist aber definitiv nicht so, dass wir jemanden die Religion verbieten wollen oder die Grundsätze der Religion.